So, 11 Uhr, dann legen wir los. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Herzlich willkommen zu unserer Saisonabschluss-Pressekonferenz mit dem Vorstandssport der Eintracht Frankfurt Fußball AG mit Markus Krösche. Ja, wir sprechen über die vergangene Saison der Männer, auch gerne Frauenmannschaft, und werfen bestimmt auch den ein oder anderen Blick schon zur neuen Saison, 24-25. Und ja, Markus, letzte Woche gab es ja schon ein Interview auf unserer Website. Vielleicht hast du da noch weitere Punkte zu ergänzen. Wie war für dich die vergangene Saison? Was bleibt hängen?
Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Ja, ich glaube, dass, wenn man jetzt mal die Platzierung sieht, dass wir, glaube ich, dann schon zufrieden sein können, was Platz 6 angeht. Gerade wenn man sieht, dass wir natürlich jetzt am Beginn der letzten Saison natürlich einen sehr, sehr großen Umbruch vollzogen haben. Das war so ein bisschen vergleichbar mit einer Expedition, und zwar nicht auf dem Feldberg, sondern eher auf dem Mount Everest. Wir haben unheimlich viele Wechsel gehabt, neues Trainerteam, viele neue Spieler, neuer Ansatz, Fußball zu spielen, und haben natürlich gerade auch auf dem Weg natürlich viele Unwägbarkeiten gehabt mit späten Abgängen, mit Kolo, Muani oder auch mit Jesper in der letzten Woche, wo dann natürlich auch viele Neuzugänge relativ spät dazukommen konnten. Ich glaube, dass natürlich dann auch gerade ein Umbruch mit drei Wettbewerben, mit Pokal und auch mit Conference League natürlich auch nicht gerade dazu beitragen, dass ein gewisser Rhythmus sich einstellen kann. Dann haben wir eine Phase gehabt, wo wir das gut gemacht haben. Das war so im Spätherbst, haben natürlich dann aber auch zum Ende der Hinrunde es nicht geschafft, so ein bisschen Konstanz in unsere Leistung zu bekommen, was sicherlich auch ärgerlich war. Und dann sind wir mit der Winterpause natürlich dann haben wir versucht gut rauszukommen, haben den Leipzig geschlagen. Leider muss man ehrlicherweise sagen, hat sich dann natürlich auch Sascha das Kreuzband gerissen, so ein bisschen die Transfers im Winter haben nicht so das gebracht, was wir uns in dem ersten Moment erhofft haben, und haben natürlich dann wirklich eine sehr, sehr schwierige Rückrunde gehabt. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, kann man mit dem Platz 6 zufrieden sein. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir viele Dinge haben, die wir noch verbessern müssen, gerade auch, wie gesagt, was unseren Punch nach vorne angeht, was letztendlich auch die Zielstrebigkeit nach vorne angeht, was die Konstanz unserer Leistungen angeht. Glaube ich, haben wir natürlich sehr, sehr viel Luft nach oben. Das wissen wir natürlich auch. Also wir wissen natürlich auch, dass wir zwar mit der Platzierung zufrieden sein können, aber natürlich mit der Art und Weise, wie wir teilweise Fußball gespielt haben, nicht zufrieden sein können. Das wissen wir und müssen da natürlich an vielen Bereichen noch arbeiten, um einfach auch, wie gesagt, eine deutlich höhere Konstanz in unsere Leistung zu bekommen, eine höhere Durchschlagskraft auch nach vorne. Wir müssen uns deutlich mehr Torchancen ausspielen, deutlich mehr Abschlüsse generieren, um einfach auch in der Lage zu sein, dann auch mehr Spiele zu gewinnen. Ich meine, letztendlich 14 Unentschieden ist natürlich auch schon mal eine Zahl, die natürlich keinem so wirklich gefällt, weder den Fans noch uns. Und das zeigt eigentlich auch oder spielt auch so ein bisschen das wieder, was wir auch verbessern müssen, dass wir da gerade, was die Offensive angeht, deutlich mehr Zug und mehr Konsequenz entwickeln müssen. Trotzdem muss man sagen, dass wir, wie gesagt, wenn man die Ziele, die man sich jetzt vor der Saison gesetzt hat, dass wir gesagt haben, wir wollen international spielen, das haben wir erreicht. Wir haben auch es geschafft, junge Spieler weiterzuentwickeln, ob es ein Pacho ist, ob es ein Lars ist, ob es auch Ansgar Knauf ist, ein Omar Mamouche, die sich weiterentwickelt haben. Gleichzeitig haben wir viele junge Spieler auch aus dem eigenen Nachwuchs, haben Minuten bekommen. Nacho mal als Beispiel zu nehmen oder auch Elias Baum, Futkoi, Collins jetzt, die dann auch jung dazugeholt worden sind, ist letztendlich auch das, was wir uns vorgenommen haben. Dass das natürlich auch Entwicklungszeit dauert, das ist halt nun mal so, aber das ist sicherlich das, was auch positiv aus der Saison nehmen kann, dass wir gerade auch diese Verbindung zum Nachwuchs auch doch weiter gestärkt haben, und das wollen wir natürlich dann auch in der Zukunft weiter forcieren, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es viele Dinge, die wir auch in der kommenden Saison noch wieder angehen wollen, verbessern wollen und einfach auch uns weiterentwickeln wollen, weil letztendlich müssen wir schon sehen, dass wir jetzt gerade nach den auch erfolgreichen Jahren, wenn man das jetzt so sieht, mit Europa League Sieg, mit Champions League Achtelfinale, jetzt wieder Platz 6, dass wir einfach gucken, dass wir die nächsten Entwicklungsschritte gehen, dass wir uns überprüfen, was haben wir gemacht, was war gut, was war schlecht, was müssen wir optimieren, was können wir optimieren, wo müssen wir vielleicht noch mehr den Fokus drauflegen, und das wird sicherlich jetzt auch dann in der neuen Saison der Fokus sein, einfach auch uns weiterzuentwickeln. Im Frauenbereich, glaube ich, haben wir auch eine sehr spannende Saison erlebt, auch mit 3 Wettbewerben das erste Mal. Wir haben ja es geschafft, in die Champions League einzuziehen, hatten eine schöne Champions League-Zeit. Leider haben wir es nicht geschafft, dort in die K.O.-Phase dann zu kommen. Trotzdem muss man sagen, haben die Mädels das sehr, sehr gut gemacht, sehr gute Leistungen gebracht. In der Bundesliga hat man dann, glaube ich, auch schon gesehen, dass natürlich diese 3 Wettbewerbe auch für eine Mannschaft, die das noch nie so gespielt hat, auch dann dazu sorgt, dass man auch vielleicht ein bisschen mal in so ein Tal rutscht, aber dann haben sich dort rausgekämpft und haben dann letztendlich auch wieder jetzt Platz 3 erreicht, was wiederum bedeutet, die Champions League Qualifikationsturniere erreicht zu haben, was sicherlich auch eine gute Geschichte ist. Und im Nachwuchs, muss man sagen, ist den Weg, den wir eingeschlagen haben, trägt jetzt langsam Früchte. Das, was ich auch gerade angesprochen habe, was jetzt die Jungs angeht, die bei uns in dem Profikader ihre Minuten bekommen haben, haben sicherlich die Basis aufgrund der U21, die jetzt auch eine sehr, sehr gute Regionalliga Runde gespielt habe, wo auch für sehr, sehr viele junge Spieler Spielzeit bekommen haben. Wenn man auch unsere U17 sieht, unsere U19, die sich sehr gut entwickelt haben mit sehr, sehr vielen jungen Jahrgängen, sehr, sehr guten Fußballspielen und auch wo man Weiterentwicklung von einzelnen Spielern sieht und natürlich dann auch in der deutschen Meisterschaft, was die U17 dort auch geleistet hat, war sicherlich außergewöhnlich, auch mit welcher Art von Fußball und da können wir uns, glaube ich, in den nächsten Jahren auf den einen oder anderen freuen, der sicherlich auch mal bei uns, zumindest im Training, vielleicht aber auch bei uns im Stadion auftaucht. Von daher, glaube ich, können wir da auch sehr zufrieden sein und da müssen wir auch konsequent den Weg weitergehen, haben ja da jetzt auch den Dennis Schmidt als U21-Trainer jetzt auch vorgestellt, der sicherlich auch den Bereich Ausbildung auch seine Stärken hat und von daher freuen wir uns natürlich jetzt auch auf die nächste Saison.
Vielen Dank, Markus. Dann kommen wir zu euren Fragen. In die erste Reihe, Christopher Michel von den Fußball News.
Ja, danke Jan. Hallo Markus. Du warst dann in Japan, Tokio und hast ja auch mal gesagt, ein bisschen reflektiert, erstmal über dich, aber auch über den Trainer. Was waren denn nun genau die Argumente, warum es mit Dino Topmöller weitergeht? Was waren so die Fragen, die du ihm gestellt hast und die Antworten, die du hören wolltest? Welche hat er dir da gegeben?
Ja, das war jetzt erstmal grundsätzlich war es kein Frage-Antwort-Spiel, sondern es war einfach eine gemeinsame Analyse der gesamten Saison. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man das ist ja jetzt auch normal. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt das erste Mal gemacht haben, sondern wir machen das jedes Mal und auch in der Winterpause schauen wir natürlich, was haben wir in diesen Phasen gut oder schlecht gemacht, woran müssen wir die Stellschrauben oder welche Stellschrauben müssen wir drehen. Und es geht grundsätzlich einfach mal darum, und die unterschiedlichen Sichtweisen darzustellen, auch seine Sichtweise mal. Es war ja für ihn auch jetzt das erste Jahr als Cheftrainer auch in so einem Club wie wir, wo natürlich auch, sagen wir mal, ein gewisser Punch da ist. Der ist eher weder oder nicht Regina Halmich, sondern eher Muhammad Ali. Von daher muss man natürlich da auch erstmal mit umgehen können. Und ich glaube, dass natürlich auch für ihn auch viele Dinge, die und das fand ich gut, einfach auch wirklich sehr reflektiert, auch was seine Rolle anging, was seine Arbeit anging. Und es ging einfach darum, dass wir mal offen auch darüber sprechen, was können wir besser machen, wo müssen wir vielleicht auch das eine oder andere verändern oder anpassen. Und von daher war es ein gutes Gespräch, wo wir einfach auch viele Gemeinsamkeiten auch gesehen haben, wo wir Themen verbessern können, wo wir letztendlich auch den Hebel ansetzen können.
Wobei man ungern auch von Regina Halmich eine gedonnert bekommt.
Das stimmt.
Carsten Schellhorn vom Hessischen Rundfunk.
Kannst du da vielleicht ein bisschen konkreter werden, wenn du sagst, wir wollen Sachen angleichen, wir wollen anpassen. Man ist ja immer noch dabei, Richtung ballbesitzorientierten Fußball zu gehen. Will man das eher jetzt vermischen? Geht man den Weg weiter? Wo steht man da? Also, dass du vielleicht so ein paar Einblicke geben kannst, was Gerne. Man vielleicht jetzt angleichen oder verändern will.
Ja, ich glaube, in erster Linie geht es ein bisschen darum, glaube ich, das ist nochmal wichtig, das nochmal in den Mittelpunkt zu rücken. Es geht nicht bei uns Ballbesitzfußball zu spielen, sondern es ist schon so, dass wir natürlich versuchen wollen, eine gewisse Kontrolle auch zu haben. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel auf Umschaltfußball auch gesetzt und waren da auch sehr erfolgreich. Wir haben auch dieses Jahr sehr, sehr viele Tore aus Umschaltsituationen erzielt. Aber es geht darum, eine gewisse Kontrolle zu haben, dass wir natürlich es auch schaffen, ich sage jetzt mal, auch im Ballbesitz Torsituation oder Torchancen vorzubereiten, gefährliche Situationen vorzubereiten. Das ist sicherlich ein Teil, wo wir uns verbessern müssen, gerade auch im Spiel nach vorne, dass wir deutlich zielstrebiger und deutlich schneller nach vorne kommen, dass wir auch im letzten Drittel auch dort mehr Torchancen kreieren. Das ist sicherlich das, was was wir oder wo wir konkret dran arbeiten müssen. Ich glaube, dass wir gerade, was das Umschalten nach Ballverlust, dass wir das gut gemacht haben. Aber gerade, wie gesagt, dann auch im Spielaufbau dann schneller, klarer nach vorne zu spielen und nicht in einem den Ballbesitz dann zum Selbstzweck zu nutzen und selber zu ergötzen, sondern das schon auch als Werkzeug zu nutzen, um Torchancen zu kriegen. Das ist sicherlich das, was als wichtiges Element ist, was wir jetzt einfach verbessern müssen, dass wir natürlich aus einer Kontrolle heraus, aber trotzdem diese Zielstrebigkeit und diese Konsequenz einfach erhöhen. Dann natürlich auch, was unsere Grundaggressivität im Anlaufen angeht. Ich glaube, dass wir da auch Punkte haben, wo wir einfach besser werden müssen, dass wir es noch ein Stück weit mutiger gestalten, noch den Gegner noch deutlich früher auch unter Druck setzen, deutlich mehr und früher zu Fehlern zwingen, um dann letztendlich auch den Weg zum gegnerischen Tor so kurz wie möglich zu halten. Und das ist natürlich auch eine Entwicklungszeit dauert, gerade was Ballbesitz angeht und auch letztendlich eine Mischung zwischen Spielkontrolle, aber trotzdem eine Zielstrebigkeit. Das sind die Punkte, an denen wir natürlich jetzt arbeiten wollen und auch den nächsten Schritt gehen wollen. Ich glaube, dass es der Mannschaft hilft, weil wir natürlich jetzt auch eine Vorbereitung haben, wo wir im Großen und Ganzen mit allen starten können. Das ist sicherlich das, was auch in der Trainingszeit hilft. Gerade wenn wir natürlich international spielen, wird das dann die letzte Trainingswochen am Stück sein in der Vorbereitung, wo du natürlich auch an diesen Themen arbeiten kannst. Und für die Jungs sind sie ein Jahr zusammen, ein Jahr auch zusammen mit dem Trainerteam, mit der Spielidee. Das hilft natürlich dann auch, gewisse Automatismen vielleicht dann auch etwas schneller reinzubekommen, als wenn man es letztendlich so, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, mit drei Wettbewerben und dann bleibt es natürlich auch ein bisschen aus, dass da auch eine gewisse Zeit zum Entwickeln von Automatismen geht. Und das ist sicherlich das, wo wir dieses Jahr vielleicht einen Vorteil haben im Verhältnis zum letzten Jahr.
Sonja Pahl, Hitradio FFH.
Dann würde ich jetzt einfach nur noch mal so konkret zusammengefasst fragen, was war für dich dann im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, dass du der Meinung bist, Dino Topmöller ist der richtige Trainer auch für die nächste Saison?
Also erstmal möchte ich auch ganz klar festlegen, es war nicht die Intention, über eine Trennung zu sprechen, sondern wir haben, ich glaube, und das ganze Jahr haben wir ganz klar auch nie den Anlass darüber gelassen, dass wir irgendwo Dino in Frage gestellt haben, dass man nach der Saison, nach dem Erreichen des sechsten Platzes, dass wir einfach sagen, wir setzen uns mal zusammen und schauen, was gut und schlecht war. Das muss auch uns zugestanden werden und das bedeutet nicht, dass wir den Trainer jetzt großartig in Frage stellen oder dass wir jetzt irgendwo über eine Entlastung oder sowas gesprochen haben. Sondern es geht einfach darum, natürlich, dass man sich damit auseinandersetzt, was können wir besser machen und dass wir natürlich auch selbstkritisch damit umgehen, wie wir jetzt das letzte Jahr agiert haben und was wir besser machen müssen. Das ist völlig normal. Für mich war es einfach wichtig, dass wir die gleichen Punkte gesehen haben, die wir verbessern müssen. Dass wir auch ganz klar, und das ist für mich auch immer wichtig, gerade in einer Entwicklung, auch selbstkritisch, dass auch Dino selbstkritisch mit sich umgegangen ist und dass wir auch diese Dinge dann auch offen ansprechen konnten und er auch von sich aus offen angesprochen hat. Und das ist letztendlich das, was entscheidend ist, dass wir nicht, ich sage jetzt mal, die rosa-rote Brille aufhaben und sagen, mit Platz 6 ist alles in Ordnung, sondern dass wir wirklich selbstkritisch mit den Themen umgehen, die offensichtlich auch waren. Und das ist letztendlich der Fußball, das ist sicherlich auch die Konstanz und vor allen Dingen natürlich auch, und das gehört auch dazu, die Rückrunde. Die Rückrunde war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dahinter fragen wir uns natürlich auch alle, was können wir besser machen, woran hat es gelegen? Und wenn man sich die Historie der letzten Jahre anschaut, waren die Rückrunden nie gut. Jetzt kann man sich fragen, ich meine, ihr seid länger hier als ich, aber woran liegt's? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Sicherlich ist es kein, ja, vielleicht, der Kopf ist ein Teil, natürlich, klar. Erwartungshaltung vielleicht auch, weil wir immer gute Hinrunden gespielt haben, dass es dann immer so weitergeht. Ich glaube, das ist immer eine Kombination aus vielen Dingen und für mich ist es und für uns war es einfach wichtig, da offen und ehrlich miteinander umzugehen und um dann auch wirklich in den nächsten Entwicklungsschritt gemeinsam zu gehen, auch als Club zu gehen.
Johannes Wolf von der Bild-Zeitung in der zweiten Reihe im beigen Shirt.
Hallo Jan, hallo Markus. Du hast eben jetzt über die spielerischen Ansätze gesprochen, die es zu verbessern gilt oder die ihr ändern wollt. Gibt es darüber hinaus vielleicht was Strukturelles, was ihr jetzt in der Sommerpause angehen wollt? Es wurde jetzt viel geschrieben über vielleicht einen zusätzlichen Co-Trainer. Ist das eine Möglichkeit, über die ihr nachdenkt, oder gibt es vielleicht noch was anderes dazu?
Ja, ich werde jetzt sicherlich nicht mit euch über Personalien sprechen oder Personalveränderungen, jetzt was das angeht, ne? Aber natürlich ist es so, dass wir versuchen wollen, gewisse Dinge zu optimieren, dass wir natürlich auch schauen wollen, dass wir eine gewisse Effizienz auch reinbekommen in dem Team ums Team herum, das ist auch klar, weil es einfach auch darum geht, dass wir uns auch schneller weiterentwickeln, dass unsere jungen Spieler sich schneller weiterentwickeln, dass wir uns natürlich auch versuchen, vielleicht immer noch was hinzuzufügen, was uns hilft, einfach auch als Club uns und beziehungsweise auch gerade auf der sportlichen Seite uns weiterzuentwickeln. Ja, das kann sicherlich auch was mit Personal zu tun haben, ja.
Carsten Schellern, Hessischer Rundfunk.
Die Frage wollte ich auch stellen, aber ich habe natürlich noch eine andere. Zwei verdiente Spieler sind gegangen, Sebastian Rode und Makoto Hasebe. Weiß man schon, wo und wie man sie einbauen wird? Makoto Hasebe hat ja auf der Pressekonferenz bei euch da in Tokio, unsere Korrespondentin war da, die kann etwas besser Japanisch als ich, hat ja nochmal die U21 da erwähnt. Was genau plant ihr mit den beiden?
Gut, Seppel, glaube ich, wird jetzt erstmal Zeit mit seiner Familie verbringen, auch ein bisschen Abstand gewinnen. Das ist auch, glaube ich, total verständlich nach so einer langen Karriere. Und Makoto hat ja seinen Trainerschein schon gemacht, im, glaube ich, letzten Jahr oder vorletzten Jahr, so neben dem aktiven Spieler sein und will natürlich weitere Trainerscheine machen und wird dann auch ein Teil des Trainerteams der U21 sein, wo er einfach Erfahrung sammeln kann als Co-Trainer, wo er auch seine Expertise mit einbringen kann, auch dem jungen Trainer, der fast 10 Jahre, glaube ich, jünger ist als der Makoto, einfach auch ihm helfen kann, anzukommen. Und da wird er seine ersten Schritte als Trainer gehen. Und ich glaube, dass Makoto natürlich aufgrund seiner Intelligenz und aufgrund seiner auch Erfahrung als Spieler, gerade auf der Position, sehr, sehr gute Voraussetzungen hat, auch ein sehr guter Trainer zu sein.
Ingo Durstewitz, Frankfurter Rundschau in der ersten Reihe.
Ja, Markus, du hast eben schon mal gesagt, dass der Trainer nie so richtig zur Disposition stand. Tino Topmüller hat dennoch relativ wenig Kredit irgendwie. Und jetzt hast du Bedenken, dass es vielleicht schnell relativ viel Druck auf dem Kessel sein könnte. Also erste Runde Pokal ist nicht so einfach. Das könnte ja relativ schnell eine Drucksituation entstehen.
Ja, ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, ich finde es auch ein bisschen schade für den Dino, weil ich finde, er hat von Anfang an schon immer sehr schnell und sehr harten Gegenwind bekommen. Das war sicherlich auch nicht immer fair, und muss man auch ehrlicherweise sagen, da wünsche ich mir natürlich dann manchmal auch ein bisschen mehr Geduld, auch ein bisschen mehr Ruhe, weil letztendlich geht es einfach darum, dass man ihm auch dem Trainer auch die gewisse Zeit gibt. Und wie gesagt, ein Trainer, der in seiner ersten Trainerstation war. Wir sind aber trotzdem immer 100% überzeugt gewesen von ihm, sind immer noch 100% überzeugt. Deswegen gehen wir den Weg ja auch. Und natürlich werden wir auch im nächsten Jahr Niederlagen haben. Also das ist auch klar. Und es wird auch mal schlechte Spiele geben. Das ist so, aber wir sind zu 1000% davon überzeugt, dass Dino der richtige Trainer ist. Wie gesagt, Kritik, damit müssen wir alle leben. Damit muss ich auch immer leben. Der Kader ist nie richtig austariert. Es gibt immer Dinge, die besser gemacht werden können. Von daher, damit müssen wir leben, damit muss der Dino auch leben. Aber wir machen das ja aus voller Überzeugung.
Lukas Dombrowski, dann geht's in letzter Reihe zu Daniel Schmidt.
Eine bisschen allgemeinere Frage, so ein bisschen über die Liga. Jetzt hattet ihr die besondere Situation, dass 47 Punkte für Europa reichen, bis vorgestern vielleicht sogar zur Champions League. Andererseits sind oben, waren 3 Mannschaften ziemlich weit weg, dann zwischen 5 und 6 auch. Wie erwartest du so ein bisschen, oder kann man das irgendwie planen? Ist das irgendwie so ein bisschen Teil der Gedanken an die neue Saison, wie so das obere Drittel aussieht? Wird das ein bisschen ausgeglichener sein? Ist es ein Faktor, dass vielleicht ein 5. Champions League Platz jetzt ja wahrscheinlich oder häufiger wahrscheinlich ist durch die Konstellation bei der UEFA? Wie guckst du quasi so auf die Tabellenlage und was welcher Platz so bedeutet?
Ja klar, ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, dass dieses Jahr die Mannschaften, vor allem gerade die Top 5 da oben, extrem viele Punkte geholt haben. Ne? Also das muss man schon ehrlicherweise sagen, dass das natürlich dann Auswirkungen hat auf die anderen Mannschaften vor der Punktzahl, ist Mathematik. Ne? Im Großen und Ganzen wird es natürlich schon so sein, dass das immer wieder auch die Stuttgarter haben eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen in diesem Jahr. Sicherlich muss man schauen, wie deren Kader aussieht, welche Spieler können sie zusammenhalten, wenn sie die Mannschaft zusammenhalten können, werden die sicherlich weiter dort oben dabei bleiben. Sicherlich hast du auch mit Hoffenheim, auch die Wolfsburger haben ja jetzt in diesem Jahr jetzt, ich sag mal, ein bisschen unterperformt. Die haben sicherlich auch andere Möglichkeiten und haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, sodass die wahrscheinlich auch wieder mit dazukommen werden. Es wird immer wieder auch eine Überraschungsmannschaft dabei sein. Die Freiburger sind auch immer ein Kandidat, von daher wird das schon immer kuschelig dort oben. Im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass wir uns auf uns konzentrieren. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Wenn man sich mal die letzten 10 Jahre anschaut, dann sind wir der Club, der nach den Top 4 am meisten international gespielt hat. Und es gibt Mannschaften, die haben in den letzten 10 Jahren mal international gespielt, die sind in der zweiten Liga oder waren mal in der zweiten Liga. Deswegen muss man das auch immer einordnen, mal für uns alle als Club, woher wir kommen. Und dass es nicht selbstverständlich ist, natürlich dann immer auch international zu spielen. Und wenn man den Wettbewerb anschaut dort oben, wird das sicherlich in den nächsten Jahren auch nicht leichter. Aber unser Ziel ist es, auch unsere Intention ist es, weiter international zu spielen und einfach da auch den Wettbewerb uns zu stellen. Und wir müssen halt immer an die Grenzen gehen und müssen sehen, dass wir uns in allen Bereichen auch immer wieder auch verbessern. Und das ist ja auch das, was ich gerade schon beschrieben habe, wollen wir natürlich auch tun. Aber es wird natürlich schon ein harter Wettbewerb. Sicherlich ist der 5. Platz, das wäre natürlich super, wenn wir es auf Dauer schaffen würden, dort immer den Champions League Platz zu holen, dann müssen wir 5. werden, um Champions League zu spielen. Ne? Aber für uns geht es erstmal darum, natürlich erstmal wirklich jedes Jahr international zu spielen, weil das ist auch schon für uns als Club natürlich auch eine große Aufgabe.
Viele Wortmeldungen. Wir machen weiter mit Daniel Schmidt vom Hessischen Rundfunk.
Ja, du hast es eben so ein bisschen im Scherz gesagt mit Kader austarieren. ja, wie werdet ihr denn den Kader in der nächsten Saison austarieren? Also bis jetzt stehen relativ junge Neuzugänge fest. Ich gehe mal davon aus, da wird auch noch ein bisschen Erfahrung dazu kommen.
Was ist denn Erfahrung für dich?
Naja,
ein bisschen Alter oder
ja,
beides. Was ist Erfahrung?
Naja, viele Spiele, Alter, vielleicht eine ausländische Liga, wenn wir über Pascal Groß reden. ja, also wie ist da so eure Idee? Wirst du da vielleicht auch ein bisschen von dem, was ihr so in den letzten Jahren gemacht habt, ein bisschen weggehen oder?
Ja. Also erstmal, pass auf. Eins müssen wir mal festlegen. Also wir reden über was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben ja jetzt nicht nur 18-Jährige geholt, sondern letztendlich muss man sagen, im letzten Jahr sind Robin Koch mit dazugekommen, es ist ein Skiri mit dazugekommen. Die sind ja auch 27, 28, 29. Wenn man sich unseren Kader anschaut, haben wir mit Kevin Trapp, mit Robin Koch, mit Skiri, mit Götze schon Erfahrung. Wir haben Timmy Chandler mit Erfahrung. Wir haben auch einen Omar Mamouche, der schon sehr viel Bundesliga-Einsätze hat. Von daher, da wehre ich mich auch dagegen. Wir haben nicht nur junge Spieler geholt. Wir haben natürlich auch einen Larsson geholt, ja, wir haben auch einen Bahoya geholt. Klar, es geht immer um die Mischung. Und für mich ist immer die Definition von Erfahrung, gibt es ja immer unterschiedliche Definitionen. Es gibt die Erfahrung zu sagen, er hat sehr viele Bundesligaspiele gemacht oder vielleicht auch internationale Spiele oder aber er ist, ich sage jetzt mal, erfahren, weil er vom Alter her, da gibt es ja unterschiedliche Punkte. Für uns geht es einfach darum, dass wir natürlich mit Seppel, was uns natürlich auch sehr, sehr wehgetan hat im letzten Jahr, gerade bei dem Umbruch, dass Seppel uns weggebrochen ist, der hätte uns sicherlich sehr, sehr geholfen, eine gewisse schnellere Konstanz und Stabilität reinzubekommen, dass wir schauen, dass wir auf der zentralen Position was hinzufügen, was uns hilft. Da ist für mich das Alter nicht so wirklich entscheidend, sondern es geht um die Qualität. Es geht darum, einfach was hinzuzufügen, was uns hilft, Spiele zu gewinnen und was uns hilft, erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, was Erfahrung angeht, glaube ich, haben wir auch. Und wenn man sich auch die Wintertransfers anschaut, auch mit Donny, das leider nicht so funktioniert hat, war schon erfahren. Wir haben mit Sascha Kalajdzic jemanden dazugeholt, der erfahren war. Von daher ist das Bild, was kreiert wird, natürlich immer so, wir holen nur junge Spieler, das ist aber nicht so. Und das haben wir auch nie gemacht. Und es geht darum, es geht um Qualität, es geht mir nicht um Alter, es geht um Fähigkeiten, um uns einfach flexibler zu machen, um uns vielleicht auch ein Stück weit variabler zu machen. Und jetzt geht es momentan, haben wir den Fokus auf das Zentrum, wo wir sagen, okay, da haben wir mit Seppel jemanden verloren, der eine große Qualität hatte. Und jetzt geht es darum, so Fähigkeiten zu finden, die auch Seppel ersetzen können und die uns helfen, einfach weiterhin Spiele zu gewinnen.
Machen wir weiter in der letzten Reihe bei Julian Franzke vom Kicker.
Ja, hallo zusammen. Markus, es kommen ja diverse Leihspieler auch zurück. Vielleicht kannst du da mal einen Überblick geben. Außer Martanovic, gibt es da noch einen, den ihr für die neue Saison einplant? Und noch zusätzlich die Frage bei Christian Listers, ob es da die Überlegung gibt, ihn vielleicht nochmal auszuleihen, weil er jetzt bei Ferencváros auch kein unumstrittener Stammspieler war in der vergangenen Saison, was wahrscheinlich schwierig haben wird.
Ja, Christian wird auf jeden Fall erstmal zu uns stoßen, wird auf jeden Fall jetzt auch im Sommer die Sommervorbereitung auch bei uns machen. Sicherlich war er jetzt nicht unangefochtener Stammspieler, aber ist sicherlich auch noch ein junger Spieler. Das gehört jetzt auch dazu, dass du bei den Ansprüchen natürlich, die Budapest hatte, dann auch mal vielleicht von der Bank kommst. Aber natürlich kommt er jetzt erstmal zu uns. Wir mit Nene Brown wird auch bei uns dabei sein. Der kommt zu uns zurück. Wir werden bei Paxton wahrscheinlich eine Lösung finden, wo wir ihn weiter verleihen werden. Wie gesagt, Igor kommt zurück. Bei Jakic hat ja Augsburg die Kaufoption gezogen. Bei Ali Du wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Da kann es sein, dass wir da auch eine weitere oder dass es da eine Veränderung vollzogen wird. Da steht aber noch nichts fest. Genau das gleiche wie bei Jessic Nankam, wo sicherlich es darum geht, dass er Spielzeit bekommt, dass er regelmäßig jetzt auch mal 30 Spiele bekommt. Man sieht es ja auch bei Igor, wie gut das tut, wenn man mal über eine gewisse Zeit lang wirklich 90 Minuten regelmäßig bekommt. Das sind so die Themen, die wir jetzt mit den Spielern haben, und alle anderen Dinge wird man sehen. Sicherlich wird es schon der eine oder andere, der jetzt auch nicht so viel gespielt hat, auch sich verändern wollen, und das wird man natürlich jetzt in den nächsten Wochen sehen, aber das kennt ihr ja, es ist ja immer dann so die Phase, wo sich Veränderungen ergeben.
Freuen wir uns schon wieder auf den September, beziehungsweise Ende August. Johannes Wolf von der Bild-Zeitung.
Das Fenster ist noch nicht mal auf, Mensch.
Ja, aber das geht ganz schnell.
Ja. War es jemals schon zu? Ich weiß es
nicht. Ja, das stimmt, ja, genau. Ja, das ist ein guter Hinweis.
Markus, du hast eben Seppelrode angesprochen. Jetzt geht euch mit ihm nicht nur viel Erfahrung und auch eine Identifikationsfigur verloren, sondern eben auch der Kapitän. Das Amt wird jetzt auch offiziell neu besetzt. Kevin Trapp hat es ja dann schon für ihn vertreten müssen. Siehst du euch da gut aufgestellt in diesem Amt? Welche Spieler kommen für dich vielleicht über Kevin hinaus noch in Frage? Da wird ja immer gerne diskutiert, ob ein Torhüter diese Rolle ausführen soll, kann. Was ist deine Meinung dazu?
Also zu dem Thema, ob jetzt welche Position jetzt das beste Kapitänsamt oder welche Position am besten für das Kapitänsamt wäre, da habe ich gar keine Meinung zu, weil ich glaube, es geht um Persönlichkeit, es geht darum, wie führt man, da gibt es unterschiedliche Führungsarten auf dem Platz, mit der Leistung in der Kabine oder verbal, oder ich glaube, da gibt es unterschiedliche Führungsstile und Führungsarten. Wie das im nächsten Jahr aussieht, wird man sehen. Letztendlich ist es auch nicht meine Entscheidung. Es ist dann auch schon die Entscheidung vom Dino. Grundsätzlich geht es einfach darum, auch dass andere in diese Führungsrollen reinwachsen müssen. So wie Seppel damals auch in diese Führungsrolle reingewachsen ist. Man wird ja nicht irgendwie als junger Spieler, als Kapitän irgendwo von heute auf morgen, sondern es entwickelt sich ja. Und das sicherlich muss der ein oder andere bei uns sich auch dort rein entwickeln. Ich sehe auch Robin ganz klar in der Rolle, dass er da als Leader reingewachsen ist schon, finde ich, in diesem Jahr. Und auch prädestiniert ist, auch Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet nicht, dass man immer nur das Kapitänsamt tragen muss, um Verantwortung zu übernehmen. Generell einfach, glaube ich, dass Robin dann ein wichtiger Teil ist im nächsten Jahr. Aber ich sehe auch, wie gesagt, dadurch, dass wir mit Mario auch sehr viel Erfahrung haben, der auch Leadership hat, der natürlich vielleicht der ruhigere ist, aber der auf dem Platz dann auch der Leader ist und auch auf dem Trainingsplatz. Da gibt es viele, die natürlich dafür in Frage kommen, aber das ist letztendlich auch die Entscheidung von Dino.
Ingo Durstewitz, Frankfurter Rundschau.
Markus, ich würde gerne mal darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Mehr Zug, mehr Punch nach vorne. Ich glaube, das ist auch das, was das Stadion eher sehen will. Ich frage jetzt mal ganz ketzerisch, wieso soll das denn jetzt...
Was du sonst nie machst.
Ja. Sehr gut. Wieso soll das denn jetzt auf einmal klappen, was ein Jahr nicht geklappt hat? Oder in homöopathischen Dosen?
Ja, ich glaube, das ist einfach... es letztes Jahr wirklich auch erschwerte Bedingungen waren. Also ich habe das, soll jetzt keine Ausreden sein, aber es ist einfach Fakt. Es gibt halt exogene Faktoren, die für einen Trainer natürlich dann auch schwierig sind, auch Entwicklungen schneller zu vollziehen. So, das sind die drei Wettbewerbe, das sind Leistungsschwankungen von jungen Spielern, das sind späte Transfers, das sind auch Afrika Cup, wo unsere drei Leistungsträger natürlich ohne Pause zum Afrika Cup gekommen sind. Das waren auch in der Phase die Verletzungen, wo wir in der Rückrunde sehr, sehr oft auf der sechs, auf der zentralen Position immer in unterschiedlichen Kombinationen wechseln mussten, was letztendlich immer ein Herzstück bedeutet. Ein Herzstück einer Mannschaft hat immer was mit der Innenverteidigung oder mit der zentralen Verteidigung zu tun, aber auch mit der 6 und 8, die letztendlich eine Stabilität und eine Struktur geben, um einfach auch A, damit Spieler und junge Spieler sich daran orientieren können, gleichzeitig aber auch eine Spielstruktur geben. Also sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball, aber eher auch mit dem Ball. Und da haben wir ja über Phasen teilweise in unterschiedlichen Kombinationen von Tuta und Junior und Makoto und Hugo und in unterschiedlichen Kombinationen, die, das war sicherlich erschwerend. Und jetzt haben wir natürlich einen Vorteil, dass wir nicht so viele Spieler bei der EM haben, was, wenn ich jetzt mal egoistisch als Club sehe, natürlich für den jeweiligen Spieler, würde ich mich natürlich immer freuen, wenn wir alle bei der EM hätten, aber ist nun mal nicht so. Von daher geht es einfach darum, dass wir diese Zeit jetzt nutzen können, auch wirklich mal dann auch zu trainieren, wo wir dann auch die Schwerpunkte setzen können, wo auch die Jungs natürlich jetzt über das Jahr gelernt haben, auch was ist dem Dino wichtig, wo oder dem Trainerteam wichtig, worauf achtet er, und dass dann auch die Übungen, gerade die im Training natürlich auch, dann, dass sie kennen, dass dadurch natürlich dann auch ein Automatismus in den Übungen entsteht und die Inhalte, und dass wir einfach die Zeit haben jetzt in der Vorbereitung, wo wir eine Mannschaft zu, ich sag mal, zu nahezu 90% ja vom ersten Tag am zusammen haben, und dann einfach auch dort an den Themen. Und das ist ja das Gute, nach einem Jahr, du weißt, was du kannst, du weißt aber, was du nicht kannst. Und wir wissen nach einem Jahr, wo haben unsere Spieler Stärken, wo haben sie aber noch Schwächen. Und das ist sicherlich für ein Trainerteam immer wichtig, gerade im zweiten Jahr kann er mal immer so einen Strich ziehen und sagen, okay, da haben wir Themen bei dem, da haben wir Themen als Mannschaft, da haben wir Stärken, da sind unsere Stärken als Spieler oder als Gruppe, und darauf dann den Fokus zu legen, um dann einfach auch die nächste Entwicklung zu gehen. Ich weiß, es ist Entwicklung und Prozess, das ist ein Wort, das mögt ihr nicht so gerne, habt ihr schon öfter von mir gehört, aber ihr werdet es weiterhören.
Carsten Scheller.
Jetzt haben wir über mögliche Neuzugänge gesprochen, zentrales Mittelfeld, wir haben über Laien und mögliche Ausleihen gesprochen, da fehlt ja jetzt noch mögliche Abgänge, möglicherweise auch von Leistungsträgern. Immer wieder wird Mamouche genannt, der vielleicht mal irgendwie gerne nach England würde in seinem Leben. Oder Pacho, der sich in den Blickpunkt gespielt hat. Wie gehst du damit um? Also sagst du, einer, wenn die Summe stimmt, würde einer gehen? Oder wenn die Summe stimmt, gehen beide? Oder wie handelst du das im Moment?
Ja, im Großen und Ganzen ist es so, dass wir natürlich Transferlöse erwirtschaften müssen. So, das ist erstmal Fakt. Somit ist es natürlich so, dass wir immer abwägen müssen, bei einem gewissen Betrag, verkaufen wir oder verkaufen wir nicht. Ich meine, ihr kennt mich jetzt mittlerweile auch, ich habe dann schon auch gewisse Preise im Kopf und die will ich dann auch haben. Und dann ist es halt so, dann, wenn dann das gezahlt wird, was wir uns vorstellen, dann sind wir natürlich auch bereit loszulassen, weil das letztendlich auch unsere Geschichte ist, die wir natürlich erzählen, dass natürlich auch Spieler sich bei uns weiterentwickeln können, dass wir gemeinsam erfolgreich sein wollen, und wenn sie natürlich dann auch die Möglichkeit haben, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen, dass wenn wir die finanziellen Erwartungen, die wir haben, wenn die erfüllt werden, dass wir sie dann ziehen lassen, wird auch in diesem Jahr der Fall sein. Im Großen und Ganzen wollen wir aber nicht so viele Veränderungen haben, weil ich glaube, dass wir im letzten Jahr unglaublich viel gedreht haben, unglaublich viel Veränderungen hatten, und unser Hauptaugenmerk auf sportlichen Erfolg ist. Ne? Also das ist halt das, wir wollen Spiele gewinnen und wir wollen sehr erfolgreich sein in allen Wettbewerben, und das ist immer nicht so einfach, wenn du viele Spieler und viele Leistungsträger verlierst und auch Substanz verlierst. Das ist unser Kerngeschäft ist Fußballspiele gewinnen und sportlichen Erfolg haben, und deswegen klar müssen wir immer die wirtschaftlichen Parameter im Blick haben, und klar gibt es auch wiederum Schmerzgrenzen bei jedem Spieler, und keiner ist unverkäuflich, das ist halt nun mal so. Das können wir gar nicht machen als Eintracht Frankfurt. Aber trotzdem wollen wir eigentlich nicht wirklich viele Veränderungen haben und wollen eigentlich die Mannschaft auch zusammenhalten. Aber es gibt ja dann doch irgendwann, wenn der Preis bezahlt wird, den wir im Kopf haben, dann lassen wir sie auch ziehen.
Peter Hess von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Bei Ihrer vorletzten Antwort klang es so, als haben Sie den großen Optimismus oder die Sicherheit, nein, Sicherheit nicht, dass man die Entwicklung oder die Verbesserung aus dem bestehenden Kader heraus vollziehen kann. Kam bei der Analyse raus, dass es auch 1-2 Positionen über das zentrale Mittelfeld Seppel-Ersatz hinaus noch extern Qualität hinzugefügt werden muss, weil da eventuell der Kader das nicht hergibt, wenn man jetzt in der Europa League das Halbfinale erreichen.
Ja, also wir schauen natürlich jetzt in den nächsten Wochen mal, was wir vielleicht noch anpassen können. Im Großen und Ganzen sind wir aber sehr zufrieden mit dem Kader, weil wir natürlich jetzt im Winter ja auch mit Bahoya und auch mit Hugo zwei Spieler dazugeholt haben, wo wir das Gefühl hatten, dass sie uns auch jetzt auch für diese Saison das bringen, was wir noch brauchen. Ich glaube, dass wir eine ganz gute Mischung haben, so zwischen Erfahrung und jungen Spielern, zwischen Geschwindigkeit und Kreativität, zwischen Robustheit und auch Finesse. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir uns entwickeln, dass wir zusammenfinden, dass wir dass da einfach auch die Weiterentwicklung von uns, von jedem Einzelnen jetzt sich einstellt. Klar schauen wir natürlich dann auch mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, so auch dann während der Vorbereitung, ob wir da vielleicht noch was hinzufügen können oder ob vielleicht kommt auch eine Möglichkeit in den nächsten Wochen, wo wir sagen, das würde uns sofort helfen oder das kann schon passieren, aber im Großen und Ganzen ist momentan die Priorität Nummer 1 erstmal auf der zentralen Position, ja.
Christopher Michel. Erste Reihe in Blau.
Zwei Fragen. Die erste nochmal kurz und knapp. Can Usun, kommt er?
Ist guter Spieler.
Gut, aber dann nochmal konkreter. Du sagst ja auch immer, Grenzen verschieben. Und man weiß ja so ein bisschen, ihr wollt gern mal die Top 5 erstmal angreifen, um sich da mal zu etablieren. Mal konkret gefragt, wie verschiebt man denn Grenzen? Geht es auch nur, indem man zum Beispiel eine Gehaltsspirale schraubt und man sagt, da muss man Obergrenzen auch mal verschieben, um vielleicht noch mehr Qualität hinzuzufügen? Vielleicht kannst du das mal ausführen, dieses Grenzen verschieben.
Ja, also es gibt zwei Aspekte. Es gibt einmal den fußballerischen Aspekt, wenn wir um in die Top-Kategorie einzutreten, reicht es nicht nur, Umschaltfußball zu spielen. Reicht es nicht nur, eine gute Struktur gegen den Ball zu haben und um umzuschalten, sondern letztendlich musst du dann auch Lösungen mit dem Ball auch finden, ein bisschen mehr Spielkontrolle haben, deutlich mehr Spielkontrolle haben, das ist, glaube ich, das Entscheidende, auch Spielaufbau betreiben können. Und das Spiel im letzten Drittel, was sicherlich die schwerste Disziplin ist, weil das ist nachher der Unterschied, ob du in die Top 4, 5 eingreifen kannst, wenn du fußballerische Lösungen hast, wenn du den fußballerischen Aspekt und die Kontrolle hinzufügst. Das ist sicherlich das Schwerste, was es im Fußball gibt, weil wenn man sich die Entwicklung von anderen Mannschaften anschaut, die haben diese Transformation des fußballerischen etwas mehr Dominanz fußballerischerseits haben sie nicht geschafft hinzuzufügen und somit sind sie dann irgendwann auch stehen geblieben, respektive haben sich wieder verabschiedet aus diesen Ambitionen. Das ist sicherlich der schwerste Aspekt aus der fußballerischen Sicht, seine Identität zu behalten, eine Energie auf den Platz zu bekommen, eine Intensität auf den Platz zu bekommen, aber trotzdem Kontrolle und auch auch Ballbesitzphasen mit einzubeziehen und dort auch einen Gegner, der vielleicht sagen wir mal etwas destruktiver spielt, dann auch zu bespielen und diese Spiele zu gewinnen. So, das ist der fußballische Aspekt. Klar, ist es natürlich dann auch in dem Zuge so, dass du natürlich irgendwann deine Gehaltsstruktur anpassen musst, dass du auch, und das sieht man ja so ein bisschen, das, was wir gemacht haben, wir haben natürlich auch Geld eingenommen in den letzten Jahren und gerade jetzt im letzten Jahr und wir haben es versucht, sinnvoll zu investieren, vielleicht nicht nur in Aktualität, sondern in Potenzial. Das heißt, wir können natürlich, hätten die Strategie fahren können und sagen können, wir setzen jetzt alles auf Aktualität und holen uns jetzt Jungs, die uns jetzt helfen. Und dann hast du natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko, dass du auf der einen Seite deine Kostenseite nach oben schießt. Das heißt Gehaltsstrukturen, weil Aktualität, Spieler, die dir sofort weiterhelfen, haben natürlich eine ganz andere Gehaltsvorstellung, einen ganz anderen Gehaltsanspruch, als es vielleicht Spieler mit Potenzial sind. Gleichzeitig aber musst du dann schon außergewöhnliche Leistungen erbringen, um dann auch nachhaltig dann auch diese Mannschaft zusammenzuhalten. Das bedeutet Champions League. Das heißt, dann setzt du letztendlich alles auf eine Karte. Wir haben versucht, das eine Mischung zu finden und sozusagen auf der einen Seite Erfahrung hinzuzuholen und Aktualität, aber gleichzeitig natürlich in Potenzial zu investieren, wo wir uns entwickeln und wo wir auf der einen Seite unsere Gehaltsstruktur im Blick behalten, aber trotzdem Entwicklungspotenzial haben, dass wir oben mal reinstoßen können. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir die Möglichkeit natürlich über Transfererlöse dann auch wiederum Einnahmen zu generieren, die uns erlauben, weiterhin diesen Weg zu gehen. Wir haben uns für den nachhaltigen Weg entschieden, wo wir sagen, wir investieren in Potenzial, wir investieren in Spieler, die sich weiterentwickeln können. Trotzdem versuchen wir, eine gewisse Aktualität zu bekommen. Deswegen sage ich, habe ich das ja vorhin nochmal gesagt, dass wir es geschafft haben, in den letzten 10 Jahren 6-mal international zu spielen. Ist echt eine sehr, sehr gute Leistung. Und das wollen wir natürlich weiterhin. Und das versuchen wir mit natürlich einem Mittelweg zwischen Aktualität und Potenzial, wo wir natürlich auch in Summen investieren. Ich meine, das muss man sagen. Wir haben, wir mal geben ja hier 9 Millionen aus, mal da 8 Millionen, dann für den Lars haben wir 8,5 Millionen, der gerade mal 19 war, wo sicherlich der eine oder andere auch gedacht hat, so viel Geld für einen 19-Jährigen. Natürlich ist es immer ein Risiko, klar, aber wir sind einfach überzeugt, dass der Weg der richtige ist und dass wir sie entwickeln können. Und wir wollen über die Entwicklung dieser Spieler dann auch immer dann versuchen, dann uns auch sportlich weiterzuentwickeln, weil wir es auf der anderen Seite finanziell einfach nicht für uns leistbar ist, Gehaltsklassen und das Risiko auch viel zu groß ist, Gehaltsklassen in den Gehaltsklassen einzutreten, die nachher auch uns als Club gefährden. Und wir haben die Möglichkeit natürlich jetzt durch diese Mischung einfach immer wieder, wenn wir sportlich mal nicht international spielen, was auch passieren kann, was uns immer passieren kann. Das muss uns allen klar sein, dass wir bei Eintracht Frankfurt auch mal ein Jahr dabei haben können, wo wir nicht international spielen. Haben wir halt einen Fallschirm, über die Potenziale, die wir bei uns im Kader haben, dann auch vielleicht den finanziellen Verlust, der durch das Nicht-Teilnahme an einem internationalen Geschäft geht, einfach aufzufangen.
Julian Franzke schaut mit den Hufen.
Sitzt hier doch ganz entspannt. Habe auch eine ganz entspannte Frage, nochmal zum Stichwort Transfererlöse. Jetzt kann man natürlich spitzfindig sagen, das Ziel ist ja schon erreicht, allein durch den Jakic-Verkauf nach Augsburg. Musst du denn Transferüberschüsse erzielen? Weil von außen betrachtet wird man ja denken, nachdem ja im letzten Sommer Überschüsse im hohen zweistelligen Millionenbereich erzielt wurden, dass das jetzt eigentlich nicht mehr das Thema sein kann.
Ja, doch. Wir müssen Transfererlöse erwirtschaften, klar. Wie meinst du, Überschüsse, Erlöse? Überschüsse sind eigentlich Erlöse. Ja, das ist leider so, ja. Also wir, grundsätzlich ist ja immer so. Ich meine, wir haben unterschiedliche Einnahmequellen als Club. Da ist sicherlich die sportliche Thematik über Platzierung in der Bundesliga, aber auch Teilnahme internationales Geschäft. Wir haben andere Einnahmequellen über Sales und Marketing, Ticketing. Aber ein großer Teil der Einnahmen von Eintracht Frankfurt ist nun mal Transfererlöse, / Überschüsse.
Sonja Palit, Radio FFH, ist noch aktuell?
Ja, weil ich, wir sind so im Überbau gelandet. Ich mache jetzt mal den Trichter und komme runter aufs Konkrete. Es ist ja jetzt seit Samstag tatsächlich Fakt, dass ihr wieder in der Europa League teilnehmen dürft. Weinendes Auge, lachendes Auge oder wie ist so deine Aufteilung?
Nee, ich freue mich total auf die Europa League. Also ich glaube, dass die Europa League für uns einfach ein super Wettbewerb ist. Wir haben eine Historie in dem Wettbewerb. Vor 2 Jahren haben wir die Europa League gewonnen. Von daher freue ich mich natürlich extrem auf die Europa League. Aus unterschiedlichen Aspekten, weil natürlich auch die Champions League natürlich auf der einen Seite finanziell natürlich eine super Geschichte gewesen wäre. Sportlich natürlich dann nochmal eine große Herausforderung. Und Champions League zu spielen, ist schon nochmal ein anderes Level. Dafür brauchst du natürlich auch eine gewisse Struktur, dafür brauchst du auch eine gewisse Konstanz die müssen wir uns jetzt im nächsten Jahr erstmal erarbeiten. Und da ist dann die Europa League sicherlich ein sehr, sehr guter Wettbewerb, um sich das zu erarbeiten.
Christopher Michel, immer noch in der ersten Reihe.
Markus, mal runter zum Unterbau. Die U23 oder U21 fast aufgestiegen am Ende. Da vielleicht erstens, was ist da das Ziel für die kommende Saison? Und vielleicht kannst du ja mal ein bisschen ausführen, wie ihr so mit den Jungs jetzt umgeht. Foodkoi habt ihr schon verkauft. Das ist ja auch mal das erste Mal mit Transferlösen. Wie wird das aussehen? Zum Beispiel mit Nacho, mit Ilias Baum und anderen. Wie wollt ihr da weiter verfahren?
Mhm. Ja, für uns ist natürlich Footcourt eine super Erfolgsgeschichte, ne? Also, weil wir natürlich auch zeigen, dass, und das ist ja die Hauptaufgabe, die das NLZ hat, ist, Fußballprofis auszubilden. Ich glaube, dass man immer schauen muss, dass wir, natürlich der optimalste Fall ist, dass wir so gut ausbilden, dass sie bei uns im Kader sind, der Profimannschaft oder bei uns Minuten spielen. Das ist aber nicht mehr ganz so fair, weil natürlich unsere Entwicklung auch in der Profimannschaft sich Richtung regelmäßig international zu spielen, natürlich dann auch weiter in die andere Richtung entwickeln und natürlich dann es für den Nachwuchs und für den NLZ nicht immer ganz so einfach ist, dann auf das Level zu entwickeln, um und dann bei Eintracht Frankfurt dann auch Minuten zu bekommen oder sich sogar durchzusetzen. Im Großen und Ganzen geht es darum, einfach Fußballprofis auszubilden und da haben wir sicherlich dann auch mit Noel jetzt einfach schon gezeigt, dass wir in kürzester Zeit einen Spieler aus der Oberliga dann auch in den Profibereich bringen können. Da hat das NLZ sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Im Großen und Ganzen geht es einfach darum, jetzt denn auch in der Regionalliga-Mannschaft, da geht es gar nicht um Aufstieg, sondern es geht darum, dass wir jungen Spielern so schnell wie möglich Seniorenfußball bieten. Auch wir werden ja mit sehr vielen jungen Spielern jetzt auch in einem Kader starten. Wir schieben ja die Jahrgänge auch durch. Das heißt, junge Jahrgänge spielen dann teilweise schon in dem nächst höheren Jahrgang. Und so wird das jetzt auch in der U21 sein. Von daher geht es uns gar nicht so um Platzierung, sondern oder um Aufstieg, sondern es geht darum, dass die Jungs Spielzeit bekommen und einfach Erfahrung sammeln. Und ich glaube, das hat man bei Nacho, bei Elias Baum auch gesehen, dass einfach das hilft, dann auch früh Seniorenfußball zu spielen und dann auch wettbewerbsfähig zu sein im Training bei den Profis bei uns. Bei Elias und auch bei Nacho streben wir schon eine Leihe an, weil wir einfach sagen, dass die Regionalliga jetzt vom Level her ihnen nicht mehr hilft, sich zu entwickeln. Und da sind wir schon mit Clubs im Austausch. So dass sie dann auch den nächst höheren Level einfach Spielzeit bekommen, ihre Minuten bekommen, um dann einfach auch entweder den Durchbruch bei uns zu schaffen oder letztendlich aber auch irgendwo ihren eigenen Weg weiterzugehen. Und wir haben bei beiden sehr, sehr große Fantasie, dass sie auch bei uns, bei der Eintracht, ihren Weg gehen können. Deswegen werden wir jetzt versuchen, da einen optimalen sportlichen Club oder sportliche bitte, Rahmenbedingungen, danke. Sportliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Da sieht man, dass wir schon lange zusammenarbeiten. Ne? Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie dann auch ihre Entwicklung weitergehen. In dem Prozess, genau.
Peter S., war das eine Meldung? Ja, genau. Mikrofon, genau. Super.
Ich wollte mal auf einen Ausgangspunkt kommen bei diesen Analysegesprächen. Es wurde ja auch angekündigt, dass sie sehr detailgenau sind, sehr faktenbasiert und datenbasiert. Habe ich mal gehört, gelesen.
Stimmt.
Gab es da Erkenntnisse, die irgendwie dem Gefühl oder das, was man schon immer wusste, widersprochen haben? Oder anders gesagt, gab es da richtige überraschende Erkenntnisse nochmal dann bei der Analyse, als sie dann, ich weiß ja, wie Daten fixiert oder Datenfreund sie sind. Also ist plötzlich die Erkenntnis, an der linken Eckfahne waren wir ganz besonders gut oder so etwas?
Die Daten manchmal zeigen einfach auch das, was man fühlt. Und das ist die Realität. Ich glaube, dass wie gesagt, da sind jetzt keine großen Überraschungen letztendlich irgendwo oder haben sich gezeigt, sondern ich glaube, es ist so ein bisschen, dass das widerspiegelt, was auch so das Gefühl war, dass wir einfach so ein bisschen so diese Zielstrebigkeit und diese Herausspielen von Torchancen und überhaupt Abschlüsse zu generieren, dass das halt schon am unteren Rand war, muss man sagen, und hat so ein bisschen auch das bestätigt, was unser Gefühl war und was, glaube ich, von jedem Einzelnen das Gefühl war, so ein bisschen diese letzte, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, nutze es auch oft, aber dieses Punch, dass das einfach fehlt in dem Herausspielen von Torchancen und in der Ballgeschwindigkeit im Spiel nach vorne. Und das sind sicherlich Themen, an denen wir arbeiten werden. Aber es hat sich jetzt, gab jetzt keine Statistik, die jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt dazu geführt hat, dass wir jetzt völlig überrascht waren. Grundsätzlich sind Zahlen natürlich immer schön, das ist alles okay. Und Statistiken, man kann sich immer, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, habe ich mal gehört. Ich glaube, das Entscheidende ist auch, dass das ein Teil ist, wo man eine Bewertungsgrundlage oder dass man eine Bewertungsgrundlage hat, aber ich glaube, dass es viel mehr auch an andere Dinge geht. Und von daher, glaube ich, täuscht einem das Gefühl manchmal auch nicht. Und von daher wissen wir aber trotzdem, an welchen Themen wir arbeiten können.
Peter, Nachfrage.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage zu Mario Götze. Also es wird ja ein zentraler Spieler nochmal gesucht. Jetzt könnte man ja eigentlich auch annehmen, Mario Götze wäre auch so einer, ist ja im Zentrum. Muss man sich noch mehr erwarten, als er gezeigt hat? Oder haben Sie die Hoffnung, dass jetzt im neuen Jahr noch etwas kommt? Oder haben wir alles von Mario gesehen, was er in der Lage ist, der Eintracht zu geben?
Nein, Mario ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Sicherlich war es für ihn dieses Jahr auch nicht so ganz einfach, natürlich, weil er natürlich auch ein Stück weit darauf angewiesen ist, sagen wir mal, mit welchen Automatismen, mit welchen Mitspielern er dann auch auf der zentralen Position spielt. Das war sicherlich nicht ganz so einfach, weil er immer auch wieder unterschiedliche Partner hatte. Sicherlich hatte Mario auch am Anfang der Saison ein kleines Tief, was man ihm auch einfach mal zugestehen muss. Ich glaube, das gehört immer mal dazu, aber Mario ist ein extrem wichtiger Spieler, ein sehr intelligenter Spieler, der auch unterschiedliche Positionen spielen kann. Aber wie gesagt, wir haben auch drei Wettbewerber. Also das bedeutet, wir haben jetzt gerade, wenn man das Zentrum jetzt mal so betrachtet, haben wir mit Ugo Larsson, mit Elias Skiri und mit Mario dann in dem Falle dann drei, wobei ich Mario natürlich auch sehr gerne weiter vorne sehe. Von daher beißt sich das ja jetzt ja nicht, dass wir noch was in der Zentrale suchen und trotzdem Mario haben. Und Mario ist jemand, der sehr viele gefährliche Situationen initiieren kann, der auch eine Ballkontrolle schaffen kann, der ein sehr intelligenter Spieler ist, der so ein Spiel auch lenken kann. Deswegen sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass Mario bei uns ist, gerade auch was die jungen Spieler angeht. Auch ein Hugo Larsson lernt unheimlich viel vom Mario im Training, wie verhält er sich in gewissen Situationen. Aber nichtsdestotrotz, sicherlich tut uns da auf der Position noch ein Spieler gut, einfach weil wir natürlich, wie gesagt, drei Wettbewerber haben.
Weitere Fragen? Ingo Durstewitz, dann kommen wir zum Ende demnächst.
Max, du hast vorhin auch so ein bisschen von Achsen gesprochen. Jetzt hat Kevin Trapp keine so ganz fürchterlich gute Saison gespielt. Elias Skiri irgendwie auch ein bisschen unter den Erwartungen. Was sind denn deine Erwartungen an die beiden?
Schon, dass sie sich steigern, ne? Also ich erwarte schon, dass wir gerade von unseren erfahrenen Spielern, dass sie natürlich diejenigen sind, die auf dem Platz auch durch Leistung natürlich führen, ne? Also wie gesagt, ich war selber auch Spieler, jetzt auf einem völlig anderen Niveau, aber habe auch viele schlechte Spiele gemacht. Das gehört auch manchmal dazu. Manchmal ist es auch einfach eine Phase, wo es nicht so läuft. Kannst du dir nicht erklären, du machst alles, du tust alles dafür, aber irgendwie funktioniert es nicht, weil du vielleicht eine gewisse Lockerheit nicht hast, weil du auch vielleicht dann zu viel machen willst und zu viel dir auflädst. Aber trotzdem ist schon meine Erwartungshaltung, dass natürlich sich alle da in dem Bereich steigern und eine deutlich höhere Konstanz in ihren Leistungen haben. Weil letztendlich es ist das, warum sie natürlich auch den Stellenwert haben, den sie haben. Den haben sie sich auch erarbeitet, keine Frage. Aber trotzdem ist es im Fußball so, du musst halt dann auch immer auch wieder dich neu beweisen und musst immer wieder auch deine Leistung bringen. Und gerade als erfahrener Spieler, da geht es mir gar nicht um Lautstärke oder was auch immer, sondern es geht mir um Performance auf dem Platz. Und da sicherlich haben sie dann schon noch Luft nach oben, ja. Aber trotzdem sind sie natürlich extrem wichtige Spieler und wir sind total überzeugt von ihnen und vor allen Dingen auch von ihrer Qualität überzeugt. Und es werden sicherlich auch im nächsten Jahr eine ganz andere Konstanz an den Tag legen.
Johannes Wolf von der Bild-Zeitung, zweite Reihe.
Vielleicht darauf kurz angeschlossen. Jetzt habt ihr mit Kauer Santos ja als sehr perspektivstarken Torhüter noch hinten dran, den er ja auch mit der Perspektive geholt hat, dass er vielleicht da irgendwann mal anklopfen kann und Kevin vielleicht auch einen Konkurrenzkampf bieten kann. Findest du, dass er vielleicht in diesem Sommer schon so weit ist, dass er ja diesen Konkurrenzkampf dann auch noch aktiver annehmen kann oder vielleicht bessere Chancen hat?
Gut, das kann ich nicht beantworten. Das ist letztendlich auch ein Stück weit die Aufgabe von Jan Zimmermann, unserem Torwarttrainer, in Verbindung mit Dino. Und das ist nicht meine Aufgabe. Grundsätzlich ist es so, dass Kauer sich sehr, sehr gut entwickelt hat, dass er unheimlich viele Fähigkeiten mitbringt. Zimbo hat letztes Mal gesagt, Größe kannst du nicht lernen. Das ist halt so. Und er hat natürlich fußballerische Fähigkeiten und ist ein mutiger Torhüter. Aber grundsätzlich sind wir mit unserer Torwartkonstellation auch sehr zufrieden. Sicherlich bei Simon ist es so, dass wir da wahrscheinlich auch eine Laie anstreben, damit er spielt. Aber im Großen und Ganzen sind wir auch von der Konstellation auf der Torwartposition sehr zufrieden. Aber Kauer hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen.
Christopher Michel.
Markus, bei den Defiziten waren ja vielleicht auch die Standardsituationen ein Thema, weil da ja wirklich wenig zusammenlief. Ist ja da, sag ich mal, der Standardtrainer schon auch in den Fokus gerückt? Und was sind da so Pläne, deine Gedanken?
Ich kann das so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Als ich in Leverkusen war, da war ich auch Standardtrainer. Das ist nicht ganz so einfach manchmal. Weil es immer auf viele Details ankommt. Ich glaube, nein. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns da echt verbessern müssen. Auf der einen Seite natürlich, wie wir die Standards bringen, aber auf der anderen Seite auch, mit welcher Überzeugung ich auch in die Box laufe. Möchte ich das Tor machen oder will ich das Tor machen? Das ist halt ein ganz großer Unterschied bei Standardsituationen. Deswegen würde ich das jetzt mal nicht an den Trainer jetzt so in dem Falle nur oder dass es an einem Trainer liegt, jetzt unabhängig davon, wer das macht. Wie gesagt, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Das ist nicht manchmal ganz so ganz einfach. Sondern es hat was mit welcher Überzeugung mache ich das? Mit welcher Überzeugung spiele ich den Ball rein? Mit welcher Überzeugung köpfe ich das oder will ich das Tor köpfen? Will ich mich durchsetzen gegenüber meinem Mitspieler, sowohl defensiv als auch offensiv? Und man sieht es ja dann auch jetzt im Endspiel in der Champions League, was es bedeutet. Ein sehr, sehr gut geschlagener Ball mit einem sehr, sehr auf den Punkt reinlaufenden Spieler, dann ist es halt schwer zu verteidigen. Und das ist letztendlich das, was wir hinbekommen müssen. Das ist sicherlich auch ein Schwerpunkt, dass wir da eine ganz andere Überzeugung auch in den Standardsituationen auch bringen, weil das einfach ein wichtiger Faktor ist, um dann, wenn wir jetzt bei 14 Unentschieden mal darüber zu sprechen, auch mal Spiele über eine Standardsituation zu entscheiden. Und das ist ein Zusammenspiel aus demjenigen, der die Standardsituation bringt, aber auch den Jungs, die sich da, die dann in den Ball reingehen. Und da müssen wir sicherlich auch eine ganz andere Überzeugung einfach an den Tag legen, um dieses Tor machen zu wollen.
Gibt es noch eine abschließende Frage? Wir sehen uns lange nicht mehr danach. Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Saison 2023-24. Die nächsten Wochen werden bestimmt wieder interessant, weil es wieder sehr viele Namen geben wird, Markus, die gehandelt werden. In der ersten Reihe gucke ich da eine Person an. Von daher vielen lieben Dank für die Zusammenarbeit in der vergangenen Saison und wir freuen uns auf die Saison 2024-25. Euch eine schöne Europameisterschaft. Ich denke, die ein oder andere werden sicherlich dann auch in der Berichterstattung tätig sein. Vielen Dank. Schöne Zeit. Tschüss.